Ich glaube, das Wichtigste und was Menschen oft gar nicht bewusst ist, ist, wir können unsere Selbsterzählungen umschreiben. Aus diesem gesamten Paket entsteht ja schließlich eine Summe von Erzählungen, die unser eigenes Leben so geschrieben hat. Und das sind tausende von Geschichten. Alles im Hirn findet über Geschichten statt. Ja, Zahlen, Daten, Fakten werden in Geschichten umformuliert. Kino im Kopf. Wir träumen sogar in Geschichten. Also alles im Hirn wird in Bilder und in Geschichten übersetzt. Und wir haben Tausende von Geschichten im Laufe unseres Lebens gewählt und erlebt. Und das Entscheidende ist, welche wir dann wählen, welche unsere Selbsterzählung sein sollen.
Liebe Anna, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Jo, grüße dich, grüße auch an die Hörer.
Ja, wir haben ein super spannendes Thema, dein Buch zum Thema Narrative. Ich habe mich damit irgendwann beschäftigt, als Harari sein Buch rausgebracht hat und das hat natürlich damals richtig Wellen geschlagen. Und wenn wir jetzt Homo narrans sind, werden wir aber als Homo datensis behandelt. Wo liegt das Problem, dass wir deutlich mehr über Fakten und weniger über Geschichten geführt werden?
Ja, also Ursprung waren wahrscheinlich irgendwelche Professoren, Gelehrte, Wissenschafts-, Wirtschafts-Koryphäen, die den Homo economicus erfunden haben. In ihren Gelehrtenstübchen so weit weg vom Schuss. Den Homo economicus, den gibt es nicht. Ja, wir sind hochemotionale Wesen. Wir entscheiden uns immer emotional. Jede Entscheidung beginnt mit einer Emotion. Die Emotionen laufen der Entscheidung voraus. Und wir sind Homo narrans, das heißt, wir sind erzählende Wesen. Ja, Geschichten sind Archive des Überlebens. Und das sind sie immer gewesen, seit die Menschen am Lagerfeuer zusammensitzen und über ihre Abenteuer und auch über den nächsten Tag und die Zukunft sich unterhalten, haben wir uns Geschichten erzählt. Und diejenigen, die zurückkamen mit den besten Erfolgsgeschichten, die haben dem Stamm beigebracht, wie man im Wald, im düsteren Wald oder auf der Jagd nach dem Mammut überlebt. Und diese Geschichten waren unglaublich wichtig, ja, weil der Stamm, der die besseren Geschichten hatte, der hatte mehr Chancen zu überleben. Und letztlich genauso ist das heute. Auch heute erzählen wir uns Geschichten übers Überleben. Wir erzählen uns aber vor allen Dingen Geschichten, wie wir nicht überleben, wie der Planet den Bach runtergeht, wie die Wirtschaft den Bach runtergeht. Also wir haben uns in letzter Zeit daran gewöhnt, vor allen Dingen die negativen Geschichten zu erzählen. Und das ist wirklich ein Graus.
Sehr schön. Und Geschichten über Leben kann man ja auch als über das Leben auffassen. Und du hast eine sehr schöne Metapher in Bezug auf die Lebensgeschichten, weil jeder eigentlich ein Buch des eigenen Lebens schreibt, Kapitel für Kapitel. Anne, wie würdest du den Titel für dein eigenes Lebensbuch wählen?
Glückskind.
Aus der Perspektive der genetischen Prädisposition oder aus deiner inneren Einstellung heraus?
Also es kommt natürlich, wenn wir den Wissenschaftlern jetzt wieder zuhören, kommt es natürlich immer auch ein bisschen auf die genetische Disposition an. Ich sage mal grob, also die Menschen sind alle verschieden, aber ich sage mal grob, das ist so in etwa 50-50 genetische Disposition. Da bin ich mit einem ganz ordentlichen Paket ausgestattet worden. Dann, das wird ganz oft völlig vergessen, es spielt bereits eine Rolle, was pränatal passiert, also was uns sozusagen im Mutterleib passiert. Das gibt schon ein ganzes Stück weit eine gewisse Richtung vor. Und der Rest ist dann Kultur, kulturelle Prägung, also erst im Elternhaus, dann in der Schule, dann später ganz stark, dann unter Jugendlichen in der eigenen Gang, in der eigenen Clique, ja, wo man unbedingt ein Teil der Gemeinschaft sein will und dann schließlich im Arbeitsleben. Das kulturelle Umfeld, also das Land, die Politik, die Gesellschaft, in die man hineingeboren worden ist, all das spielt eine Rolle. Und ich glaube, das Wichtigste und was Menschen oft gar nicht bewusst ist, ist, wir können unsere Selbsterzählungen umschreiben. Ja, aus diesem gesamten Paket entsteht ja schließlich eine Summe von Erzählungen, die unser eigenes Leben so geschrieben hat. Und das sind Tausende von Geschichten. Ja, hinzu kommen die Geschichten, also alles im Hirn findet über Geschichten statt. Ja, Zahlen, Daten, Fakten werden in Geschichten umformuliert, Kino im Kopf. Wir träumen sogar in Geschichten, also alles im Hirn wird in Bilder und in Geschichten übersetzt. Und wir haben tausende von Geschichten im Laufe unseres Lebens gewählt und erlebt. Und das Entscheidende ist, welche wir dann wählen, welche unsere Selbsterzählung sein sollen. Und das Entscheidende ist, wir können diese Selbsterzählungen umschreiben. Ja, wir entscheiden selber, welche Geschichte, wie du sagst, oder welche Überschrift über dem eigenen Leben stehen soll. Und ich zum Beispiel, ja, ich bezeichne mich als Glückskind. Ich bin also zufällig an einem Sonntag, an Muttertag geboren worden. Ja, das heißt, mir hat man immer erzählt, du bist ein Geschenk, ein Muttertagsgeschenk. Das fängt ja schon mal ganz gut an. Und ich habe mich einfach entschieden, letztlich ein sehr, sehr positives, ein sehr konstruktives, ein sehr glückliches Leben auch leben zu wollen. Ja, ich hatte auch meine Höhen und Tiefen natürlich. Und die entscheidenden Puzzle, das waren die tiefen Puzzle. Ja, aber mit dem Abstand und mit dem Rückblick ist es mir immer gelungen, daraus etwas Positives zu machen und zu erkennen. Das waren eigentlich die wichtigsten Lehrstücke in meinem Leben. Aus dem Puzzle, aus den negativen Puzzlen habe ich eigentlich am meisten gelernt, dass das Ganze sich schließlich immer weiter positiv entwickelt hat. So, das ist meine Lebensgeschichte und jeder schreibt die selbst. Das heißt, wir wählen, ja, ob wir ein Tollpatsch sein wollen oder was auch immer über Überschrift, wie wir unser Leben haben, und wir können es umerzählen. Wir können es entscheiden, die 10 negativsten Geschichten zu unserer Identität zu machen oder die 10 positivsten.
Anne, du bist aber jetzt bei den Selbsterzählungen und Entscheidungen für eine neue Weichenstellung und überschreibende Geschichte bei einer sehr rationalen Herangehensweise. Wenn das so alles einfach wäre, dann würden die Menschen von einem Tag auf den anderen die Selbsterzählung umschreiben können und da wären alle Psychotherapeuten arbeitslos. Das ist, du hast ja auch selbst erzählt, pränatale Erfahrung, wenn man als Geschenk der Familie geboren wird und schon in Lotterie des Lebens mit 50% gut ausgestattet ist, dann ist es einfacher, vielleicht die Selbsterzählung des Glückskinds einfach fortzuschreiben. Wenn man das jetzt 20 Jahren unter Druck geboren wurde und in schwierigem Umfeld aufgewachsen und als Pechvögel unterwegs war, von einem Tag auf den anderen die Entscheidung zu treffen, ob das so einfach geht.
Mhm. Also ich glaube nicht, dass man als Pechvogel auf die Welt kommt. Ja, man kommt auf die Welt mit allen Möglichkeiten. Ja, das Hirn ist voll mit Möglichkeiten und wird oder am vollsten im Moment der Geburt und wird dann zurückgebaut. Use it or lose it, würden die Wissenschaftler dazu sagen. Und das, was wir ganz oft benutzen, was wir oft denken, was wir uns oft erzählen, das wird sich realisieren, denn unser Hirn hört uns immer beim Erzählen zu. Und jede Nacht wird umgebaut. Ja, jede Nacht werden Millionen Neuronen vernichtet und Nervenbahnen neu aufgebaut oder abgebaut. Neuroplastizität wäre der Fachbegriff dafür. Das heißt, jeden Tag können wir uns neu entscheiden, ein Stückchen weit umzuschreiben. Ja,
also gibt es Tipps dazu, wie man das macht, Anne? Weil das aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie schwierig es ist, Glaubenssätze neu zu schreiben, und so ist das mit den Selbsterzählungen.
Ja, also ich glaube zum Beispiel, dass man auch mit einer ich weiß, mir ist es klar, also es ist nicht auch in meiner Familie, ich habe eine Schwester und ich habe einen Bruder und die sind leider bei weitem nicht so, ja, mit so einem Wutpaketchen in die Welt gestartet, wie ich das bin. Und dennoch glaube ich, man sagt ja auch so schön, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder hat sein Glück selbst in der Hand. Also ein Stück weit ist es zu gestalten. Ja, und das Erste, was ich machen müsste, wäre, ich brauche noch nicht einmal zum Psychologen gehen. Also wir sprechen hier über gesunde Menschen. Ja, also kranke Menschen, das ist eine andere Geschichte. Da würde ich mich auch gar nicht einmischen. Da bin ich auch gar nicht so ausgebildet, um darüber sprechen zu können, sondern wir sprechen über leidlich gesunde, körperlich und seelisch gesunde Menschen. So. Und der erste Schritt wäre aus meiner Sicht, so steht das auch in meinem Buch, das ich eben ja auch zum Thema geschrieben habe, Narrative für eine bessere Zukunft. Das erste Tool, ja, das ich da empfehle, ist die sogenannte Selbstrevision. Ja, das heißt, ich mache einmal für mich Strichliste, ganz einfach, ja, über eine gewisse Zeit, einen Tag, bei einem langen Spaziergang, wie auch immer, möglichst auch ohne, dass ich da schon andere Menschen um mich habe, mache ich Selbstrevision. Wie viele negative Geschichten denke ich, wie viele positive? Wie viele negative Geschichten erzähle ich mir, wie viele positive? Ja, das heißt, ich schaue schon mal, wo meine Gewohnheit sozusagen, use it or lose it, wo meine Nervenverbindungen hintrainiert worden sind. Und dann kann ich beginnen, das neu zu trainieren. Ja, wie ich einen Muskel trainiere oder wie ich einen Sport trainiere, können wir auch unser Hirn bis zu einem gewissen Punkt trainieren. Ja, aber im Sport, ein kleiner Teil ist Talente. Das wäre also das Glückspaket, mit dem ich auf die Welt gekommen bin. Aber ein Stück weit und jeder, der dieses Talent auch weiter entfalten möchte, muss trainieren und muss eben auch das Richtige trainieren. Da kann auch ein guter Trainer bei helfen. Also ich glaube durchaus, wenn man die Selbstrevision hinter sich hat und vielleicht auch erschreckt feststellt, wie oft da negative Geschichten und Gedanken eine Rolle spielen, ja, und man merkt dann, das ist etwas, was mich lähmt. Das ist etwas, was mich blockiert. Ja, weil der ganze Fokus geht eben zunehmend auf das Negative und ich will das nicht und ich möchte das nicht und es gibt mehr im Leben und das Leben ist schön und wir können viel mehr daraus schöpfen. Also, was muss ich tun? Ich beginne eben einfach, den anderen Weg zu gehen, die positiveren Geschichten zu sehen. Ja, zu erkennen, zu sehen, sie mir positiv immer wieder zu erzählen, um dann so Schritt für Schritt mein Leben umzuschreiben. Also ich benutze es auch als Umschreiben, weil Umschreiben, finde ich, ist ein sehr passender und auch annehmbarer Begriff. Ja, wir schreiben ständig um. Ja, also wir schreiben irgendeinen Bericht, den schreiben wir dreimal um. Also dieses Umschreiben bei unserem täglichen Tun, ja, wir kochen was und es ist nicht gut genug und ich tue noch ein paar Gewürze rein oder schmeiß alles wieder weg oder so. Also im täglichen Leben machen wir das ständig, dieses Umschreiben von Dingen. Und wir können uns eben auch angewöhnen, unsere Persönlichkeit ein bisschen umzuschreiben, um einfacher, besser, glücklicher durchs Leben zu gehen. Das ist das Ziel.
Es klingt auch sehr, sehr schön, dass man sagt, wir gehen jeden Tag in ein mentales Fitnessstudio, wo wir unsere Geschichtenmuskeln trainieren. Jetzt ist nur die Frage in der Praxis, jetzt haben wir die Absprungbasis bestimmt und die Klagestories von uns aufgelistet, ja, sagen wir das, und haben eine Hitparade sogar gebaut, ja, und kennen jetzt Top 10 davon und sagen, okay, jetzt wollen wir die Hitparade ein wenig umsortieren und mit neuen Hits bestücken. Wie geht man denn davor? Was heißt Muskel trainieren?
Schöne Bilder machst du. Also
ich habe gelernt, in Stories zu sprechen, weil die emotional die Menschen tangieren als Formel Narans, ja.
Ja, aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen nicht nur gelernt. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns ja, persönlich kennen wir uns ja gar nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen dein Naturell. Also das liegt dir auch. Ich sehe das Blitzen in deinen Augen. Ich glaube, da habe ich gerade einen Volltreffer gelandet. Also das Bild, ich bleib bei deinem Bild von der Hitparade. Ja, und auch das sind wir gewohnt. Ja, wir haben unsere Playlist und irgendwann stellen wir unsere Playlist um oder machen eine zweite und eine dritte, je nachdem, wie wir drauf sind und welche Geschichten oder in dem Fall welche Lieder uns da gerade gefallen. Und bei den Geschichten unseres Lebens können wir das ähnlich nehmen. Es ist sehr gut, sich da so ein Bild zu schaffen oder so eine Brücke sich zu bauen. Bei den Playlists geht, hallo, dann geht's vielleicht auch ein bisschen besser bei den Geschichten meines Lebens. Ja, und dann fange ich einfach an, die 10 Besten mir zu suchen aus meinem Leben. In jedem Leben passieren unglaublich viele tolle Dinge. Ja, die Frage ist immer, wo schaue ich drauf? Auf das Positive, aber auf das Negative. Wohin geht mein Fokus? Was sammle ich hauptsächlich? Und dann beginne ich eben einfach mal die positiven Geschichten, nur die positiven Geschichten zu sammeln und mache mir davon eine Playlist. Und dann mische ich das mit der bestehenden Playlist zusammen und schon habe ich wieder etwas umgeschrieben.
Was mir geholfen hat, die Bedeutung von Confirmation Bias besser zu verstehen, weil viele das ein bisschen negativ aufladen. Wenn man das aber als Tool einsetzt und zum Beispiel jeden Tag die Geschichten aufschreibt als Skizze in deinem Geschichtenjournal und sagt, okay, man stellt fest, man hat auch 5, 6 tolle Geschichten, die man mit in den nächsten Tag mitnimmt. Und wenn man permanent in diesem refokussierten Handeln ist, wird man auch Confirmation Bias aktivieren können, im positiven Sinne.
Eben, und das ist der entscheidende Punkt. Ich kann es immer im Negativen oder im Positiven aktivieren. Ja, also gehen wir mal ins Arbeitsleben. Ich stehe vor einer wichtigen Präsentation. Wenn ich mir nur die drei Präsentationen, die mal völlig misslungen sind, vor Augen führe, dann geht meine Energie sofort runter und ich werde mit Zittern und Zagen in diese Präsentation gehen. Ja, und ich kann die beste Präsentation der Welt gebaut haben. Die Menschen kaufen eben nicht nur das, was sie sehen, sondern auch das, was sie hören, was sie erleben, meine Gestik, meine Mimik, die kaufen meine Stimme. Und wenn diese Stimme eben nicht zuversichtlich ist und nicht selbstbewusst ist, warum sollte jemand im Unternehmen meine Idee kaufen? Jeder wird sagen, wenn die Person ja offensichtlich, wie sie sich da präsentiert, schon nicht an ihre eigene Idee glaubt, wie sollen wir im Unternehmen denn dafür dann gehen können? Ja, und es hat damit zu tun, dass ich mir alle negativen Präsentationen, alles, wo was schiefgegangen ist, vor Augen führe und sofort geht mein Energielevel in den Keller. Man sieht es schon, wenn jemand zur Tür hereinkommt, ob der wirklich, wirklich authentisch selbstbewusst ist, ob er sich das Selbstbewusstsein gerade macht oder ob er sich innerlich aufgebaut hat an den tollen Präsentationen, die ihm gelungen sind. Und jedem Menschen sind auch super Präsentationen im Leben gelungen. Und wenn ich mir die vor Augen führe, dann gehe ich mit einer anderen Haltung im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar, gehe ich in so eine Präsentation rein. Ja, das heißt, wir sind selber sehr stark mitverantwortlich dafür, ob die Dinge gelingen oder eben nicht.
Was hältst du dann von der Phrase fake it till you make it?
Faken ist nie eine gute Geschichte, weil die meisten Menschen haben gute Antennen für richtig und falsch. Ja, wir können das oft gar nicht sagen. Das ist so eine innere Stimme, die manche haben, wenn wir ihr denn zuhören wollen. Manchmal ist es so ein Gefühl, das einem sagt, ich weiß nicht so recht. Ja, und wenn ich schon sage, ich weiß nicht so recht, dann ist es im Geschäftlichen zum Beispiel bei einer großen, wichtigen, strategischen, geschäftlichen Entscheidung, ich weiß nicht so recht, dann ist es vorsichtshalber eben lieber leicht. Ja, und ich werde auch manchmal gefragt, ja, woran erkennt man denn den Unterschied? Also, authentische Menschen, die nicht faken, ja, sondern in dem Moment das so fühlen, ja, auch wenn sie zittern, auch wenn sie Lampenfieber haben, sie glauben doch an den Erfolg, sonst hätten sie sich gar nicht so bemüht, diese Präsentation zu machen, die Idee zu entwickeln und den Mut aufzunehmen, es in der Geschäftsleitung zu präsentieren. Die glauben doch an den Erfolg dieser Idee, dieser Innovation, die sie da ins Unternehmen tragen wollen. Also das ist nicht gefaked, das ist ein echter Glaube. Und wenn der sehr stark ist, dann ist alles authentisch eine Einheit. Ja, das heißt, das, was wir glauben, was wir denken, was wir sagen wollen, unsere Stimme, Stimmung, die Stimme steht für Stimmung, Gestik und Mimik sind eins. Ja, wenn wir etwas faken, dann müssen wir die Gestik und Mimik ja erst noch denken. Das heißt, die kommt ein Bruchteil später. Und das ist dieses merkwürdige Gefühl, was die Menschen haben. Ich weiß nicht so recht, ob der selbst an seine Sache glaubt.
Okay, aus der Perspektive hast du recht. Ich meinte jetzt das aus einer anderen Perspektive, weil wenn wir außerhalb der Komfortzone sind und in eine, sagen wir, bleiben wir jetzt nicht in der Panic Zone, sondern in eine Wachstumszone reingehen, dann im ersten Schritt können wir ja nicht alles, sondern wir wollen das können aber noch nicht. Deswegen, wir müssen, du hast Haltung genannt, wir müssen von der Haltung uns so aufrichten, auch wenn die Kompetenzlast uns erschlägt, dass wir trotzdem überzeugt sind, dass wir da hineinwachsen. Und in dem Moment, das ist ja diese Transition-Phase oder Imposter-Phase, das ist eigentlich gut, wenn du manchmal vorgibst, dass du das hinkriegst, auch wenn du das noch nicht kannst.
Ja. Und ich finde an der Stelle auch ganz wichtig, es im Zweifel auch zu sagen, ja, denn niemand kennt die Zukunft. Niemand kann 100% wissen, ja, wir können maximal uns selber sicher fühlen damit, aber wir können niemals 100% wissen, ob eine Innovation, eine Idee, eine neue Dienstleistung, ein Geschäftsmodell, ein neues Produkt, ob das ein Erfolg werden wird. Wir können es nicht wissen. Ja, und der Trick, den ich dann immer gerne empfehle, ist, wir lagern eine Experimentierphase vor. Ja, das heißt, früher Ja, früher in den sogenannten linearen Zeiten, da hat man noch sehr gut im Voraus planen können. Da hat man noch aus der Vergangenheit in die Zukunft schließen können. In diesen neuen, ich nenne die Hypergeschwindigkeits-Wildwasserzeiten, ist eine Planung unmöglich. Ja, und das Ganze entwickelt sich exponentiell. Und deswegen können wir nur im Schritt experimentieren und diese Experimentierphasen ausmachen. Ja, in der Geschäftsleitung, wenn ich im Arbeitsleben bin, sage ich auch immer, stellt Budget zur Verfügung. Nicht alle Projekte werden gelingen. Es werden Projekte scheitern. Stellt Ressourcen zur Verfügung, vor allen Dingen auch Geld dazu zur Verfügung. Weil wenn von 9 Projekten 1 gelingt oder von 10 Projekten 1 gelingt und 9 scheitert, über dieses Gelingen habt ihr die Möglichkeit, in die Zukunft zu kommen. Ja, und die ganz großen Unternehmen, Google mit Google X beispielsweise, dem Labor, dem 10-mal-Labor, die haben uns schon vor Jahren vorgemacht, wie das dann tatsächlich auch funktioniert.
Mhm. Kommen wir vielleicht zu dem Punkt der Narrative aus der Perspektive gut oder böse, weil Narrative an sich ja als Konzept neutral. Die können aber als Propaganda genutzt werden oder auch als ein Aufbruch Erzählung. Wie siehst du die aktuellen Entwicklungen? Wird das jetzt mehr als Propagandainstrument eingesetzt oder als etwas Schönes für die Zukunft, Mobilisierendes oder Aktivierendes?
Ja, das kommt jetzt natürlich darauf an, in welcher Gesellschaft wir uns befinden, in welcher Wirtschaft wir uns befinden, in welchem
in Deutschland
zum in Deutschland Beispiel. In welchem Mindset wir uns befinden. Ja, ich unterscheide zwischen New School Unternehmen und ich unterscheide davon dann eben wiederum die Old School Unternehmen. Ja, in Deutschland haben wir sehr viele Old School Unternehmen. Es gibt einen französischen Philosophen, der spricht ja von den heißen und kalten Kulturen. Und bei den heißen Kulturen, da ist man noch nicht am Zenit. Das heißt, man sieht immer noch Möglichkeiten, man sieht immer noch Chancen in seinem Leben, für sein Land, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Ja, in heißen Kulturen haben wir sehr viele junge Menschen auch, ja, die noch das ganze Leben vor sich haben. Und diese Gesellschaften, das sind Machergesellschaften. Ja, das sind Gesellschaften mit Aufwindnarrativen. Das sind auch die Gesellschaften, die ständig Neuerungen in die Welt bringen. Ja, und seien sie noch so klein, jede Neuerung gibt eben die Möglichkeit für das Individuum, die Familie, das ganze Dorf, die Stadt, das Land, besser zu werden und damit eine bessere Zukunft zu haben. Und dann gibt es eben leider die kalten Kulturen. Das sind Kulturen, die sind schon sehr weit oben im Zenit ihrer Möglichkeiten. Die waren einmal Weltmarktführer in allem und jedem. Und die neigen dazu, eben an diesen alten Trümpfen festzuhalten, weil die damit ganz hoch auf die Äste in den tollen Bäumen gekommen sind, als Topmanager auf den höchsten Ästen auch sitzen konnten. Und wer schneidet schon gern an dem Ast, auf dem er selber sitzt? Ja, das heißt, diese alten Kulturen, die sind Verwalterkulturen. Ja, die halten an Bestehenden fest und diese heißen Kulturen sind Gestalterkulturen, die vor allen Dingen ihre Chancen im Neuen sehen. Ja, und das muss man ein bisschen unterscheiden. Das kann man auf dem Land, also ich überlasse das jetzt dem Hörer, der Hörerin, wie sie Deutschland da einstuft oder wie er Deutschland da einstuft. Das kann man auf ein ganzes Land, auf eine Politik, auf ein Unternehmen, ja, und auch auf Familien und sich selbst letztlich übertragen.
Aber das ist ja, kann man auch einfacher sagen, gerade Desaturiertheit, je saturierter die Gesellschaft ist, desto weniger Druck besteht, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wie würdest du denn USA und China einstufen?
USA kalt, China heiß.
Aber die haben ja sehr wenig Kinder und haben eine zentralistische Führung, und in den USA ist ja Aufbruch auch zu spüren. Wo kann man da jetzt das unterscheiden? Ne?
Also, das ist meine Einschätzung der Dinge. Ja, ich betrachte das ganze Land. USA ist auch eine alte Gesellschaft. Ja, wir in Deutschland.
China war mal auch sehr, sehr viele Jahrhunderte führend und auch ziemlich alt.
Ja. Also es ist für jede Gesellschaft natürlich ein Auf und Ab. Ja, also jemand, der oben ist, bleibt nie oben, und jemand, der aufsteigt, der wird nie oben bleiben irgendwann, sondern das ist so die berühmte Gaußsche Kurve oder diese S-Kurven, die wir in der Wirtschaft kennen. Das Entscheidende ist, wenn man den Zenit erreicht hat, ist dann eben nicht hinten runterzufallen, sondern ein zweites S zu beginnen. Und das ist sozusagen auf einem höheren Niveau, ein zweites S zu beginnen. Und das ist sozusagen dann auch das Erfolgsgeheimnis. Ja, und diesen Zenit zu erkennen, das ist oft das Schwierigste. Ja, weil es gibt also einen schönen Begriff, der heißt Self-Herding. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Man betrachtet sozusagen die Herde seiner früheren Entscheidungen. Und wenn diese früheren Entscheidungen alle mal gut waren und zu Erfolg geführt haben, dann tendiert man dazu, diese Herde der alten Entscheidungen, also die alten Entscheidungen sozusagen weiter fortzuführen, weil damals ist man ja damit erfolgreich gewesen. Ja, und ein S würde eben bedeuten, irgendwann erkenne ich, also irgendwann ist dieses Produkt vielleicht nicht mehr am Zenit der Möglichkeiten, wenn ich ehrlich mir gegenüber bin und fange dann eine zweite Kurve an. Und das ist die große Aufgabe, die jedes klassische Unternehmen heute hat. Also jedes Oldschool-Unternehmen muss sozusagen parallel zum Alten, das ja immer noch Gewinne abwerfen muss, um das Neue zu finanzieren, muss aber etwas Neues beginnen. Und in dieser Transitionsphase sind wir jetzt, sind viele Länder, viele klassische Länder, die mal weit oben waren. Und Deutschland und Japan, wir sind sozusagen die ältesten, bevölkerungsmäßig die ältesten Länder weltweit. Ja, in China haben wir durch die Ein-Kind-Politik eine künstliche Veralterung gehabt, aber das Mindset in China, das ist immer noch ein sehr heißes. Ja,
die wollen ja nach oben kommen.
Natürlich.
Ich meine,
und jeder hat in China hat die Möglichkeit heute noch, also Millionär zu werden. Ich weiß nicht, ich habe letztens eine Zahl gelesen, wie viele Self-Millionäre und Millionärinnen es in China gibt. Das ist ein bisschen weiter runtergegangen, aber das ist gewaltig, das ist gigantisch und hat nichts zu tun mit den paar wenigen Tech-Milliardären, die wir zum Beispiel in den USA haben, während weite Teile des Landes also wirklich am absteigenden Ast sind, wie anderswo auch, wenn wir manche deutsche Fußgängerzonen uns angucken.
Ja. Es war auch sehr spannend bei dir zu lesen von so kurzen Narrativen, die in einem Wort extrem viel zum Ausdruck bringen, zum Beispiel Wirtschaftswunder.
Ja.
Das ist so ein schönes Narrativ. Ja.
Ja, genau. Also das bringt uns zu der Frage oder mich zu der Frage überhaupt mal zu erklären, weil das werde ich oft gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Geschichte und Narrativ? Ja, also zunächst mal, was du richtig gesagt hast, Narrativ per se ist neutral. Ja, kann positiv oder negativ sein, genau wie eine Geschichte positiv oder negativ sein kann. Oder Manipulation ist neutral. Ja, viele sagen, Narrative sind manipulativ. Auch eine Manipulation ist neutral, kann positiv oder negativ sein. Ja, was die Menschen daraus machen, das macht eben den Unterschied. Und ein Narrativ ist eine Geschichte mit Bedeutung. Das ist der Unterschied. Es ist nicht nur ein kleines Geschichtchen, das ich mal so zur Erheiterung, zum Amüsement den Menschen in meinem Umfeld erzähle. Eine Geschichte, ein Narrativ ist eine Geschichte mit Bedeutung. Ja, ich vergleiche das immer gern mit einem Gebäude, in dem viele Geschichten stattfinden. Und das Narrativ ist der Deutungsrahmen. Das ist sozusagen das Framing, der Rahmen drumherum, der diese ganze Erzählerei, die da passiert, in eine bestimmte Richtung bringt. Mhm. So, also das sind Narrative. Was war der zweite Teil deiner Frage?
Nee, ich wollte jetzt nur das mit aufgreifen, weil das Thema auch Framing, du hast das gerade eben erwähnt, und man kann das so oder so nutzen, und ich habe dann mir überlegt, gibt es jetzt irgendwelche Narrative, die sich verändert haben, und du schreibst ja auch extrem viel über die grüne Transformation, die notwendig ist, um den Planeten zu retten, und es war auch sehr spannend, es gibt ja diese Untersuchung, wie aus Klimawandel, Klimakrise plötzlich Klimakatastrophe geworden ist, und ich dachte, okay, das ist eigentlich auch so eine Art Framing für ein klares Narrativ.
Ja, unbedingt. Also zunächst einmal, jedes Unternehmen ist ein Narrativ. Es ist die Summe der Geschichten, die das Unternehmen ausmachen. Ja, jeder Purpose, also der Daseinssinn des Unternehmens sozusagen, der Sinn und Zweck dieses Unternehmertums ist eine Geschichte, ist ein Narrativ. Jede Marke ist ein Narrativ. Ja, vielleicht dann noch gerade ein kurzes Beispiel. Ich komme dann gern zum Thema Grün. Nehmen wir zum Beispiel Energy Drinks. Ja, es gibt Energy Drinks bestehen aus 99,% Wasser. Also wir kaufen im Grunde genommen teures Wasser in das man irgendwelche geheimen Produkte reingetan hat, die in dem Fall die Energie nach oben treiben sollte. Und dann gibt es billige Energy Drinks und dann gibt es teure Energy Drinks. Ja, und der Unterschied ist das Narrativ, das zu diesem Drink entwickelt worden ist. Das ist der Unterschied. Ja, und das macht ein gutes Marketing. Also kann man jetzt noch drüber streiten, ist jetzt zum Beispiel der Energy Drink, der Flügel verleiht. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Da kann man drüber streiten. Ja, aber dieser, ich nenne jetzt mal den Namen, den weiß ja eh jeder, Red Bull, war schon zu meiner Zeit, war das schon Narrativ. Ja, also ich lebte damals in München und damals gab es das Narrativ, in Österreich gibt es das stärkere Red Bull, was in Deutschland verboten ist, noch verboten ist. Also wir fuhren wirklich seinerzeit, weil wir an dieses Narrativ glaubten, wenn wir in Österreich waren, an die Tankstelle oder ins Lebensmittelgeschäft und kauften so ein Sixpack oder ich weiß nicht wie viel Red Bull, je nachdem wie viel man davon trank, weil wir glaubten, damit kriegten wir dann mehr Energie. Also das sind zum Beispiel Narrative und die machen das Marketing. Ja, und
aber es ist vielleicht in dem Kontext, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn man die Storytelling von Red Bull anschaut, dann ist es selten das Produkt, sondern das ist die Identität,
ja, genau,
die man einkauft. Ja, das beschreibst du auch sehr, sehr gut. Und da sieht man, man möchte ein Teil von dieser Adrenalin-Junkie-Community sein. Ja.
Von diesem, also das Narrativ ist verleiht Flügel. Ne? Das heißt, wir sind eben nicht ein Energy Drink mit erstens, zweitens, drittens Inhaltsstoffe in Prozent. Ja, das wären Zahlen, Daten, Fakten, die wir im Management immer so gerne haben. Wenn wir unsere Geschichte verkaufen, können wir auch nochmal drauf eingehen. Sondern das richtige Narrativ, das erzählt eben die Geschichte. Und dieser Energy Drink verleiht Flügel. Und Flügel haben will irgendwie jeder. Ja, also es gibt ja Menschen, die glauben, wir stammen vom Engeln ab. Also so sehr, ja, so sehr wollen wir letztlich Flügel haben, um mit dieser Leichtigkeit einfach ein erfolgreicheres Leben zu haben. Und Red Bull verhilft uns ein bisschen. Ja, und Red Bull hat eben natürlich diese ganze Geschichtenwelt drumherum mit diesen Sportarten, ja, die alle höher, schneller, weiter sind. Ja, also die all dieses Flügelmachen repräsentieren in einer Form, dass man dadurch fast menschenmögliche Grenzen überschreiten kann. Ja, da werden die gesponsert, da werden die drauf trainiert, da müssen die, viele Jungs natürlich, da müssen die also durch eine harte Schule durch, um diese Narrative zu unterstützen. Also eine ganze Welt ist entstanden und diese Welt hat den Gründer von Red Bull zur reichsten Person, zum reichsten Menschen Österreichs gemacht. Ja, nur um zu sagen, was das Narrativ, ein gutes Narrativ bewirkt.
Ja, aber sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmen werden von einem Narrativ getragen und Harari sagte ja, dass Narrative sind die Infrastruktur der Wirklichkeit. Wir bilden, ich meine, ein Unternehmen, ein Staat, Geld, das ist alles Narrativ oder sind alles Narrative, ja?
Ja, Konstrukte, Gedankenkonstrukte. Ja, da gibt's ja die verrücktesten Ideen, ja, dass wir sozusagen nicht, dass es Matrix nicht nur als Film gibt, sondern dass wir in einer Matrix leben, ja, von irgendwelchen Übermenschlichen, die da vor Jahrmillionen schon mal bei uns waren. Also die Wirklichkeit ist ein Konstrukt. Ja, und die Wirklichkeit kann man umkonstruieren. Das hatten wir das schon eben bei der Selbsterzählung erlebt. Und das gilt eben für eine Marke, wie ich gerade erzählt habe. Und das gilt für ein Unternehmen, eine Gesellschaft, die Politik und ein ganzes Land. Und was jetzt uns derzeit so schmerzlich fehlt in den klassischen Unternehmen und auch in unserer Politik in Deutschland, das sind eben diese konstruktiven Zukunftsnarrative, diese Fortschrittserzählungen, begeisterte Fortschrittserzählungen, weshalb Menschen rennen sollten, ihre Energie mobilisieren sollten, um in diese bessere, für uns alle bessere Zukunft zu kommen. Das fehlt bei uns und deswegen eiert alles so rum.
Du hast aber davor ja erzählt, dass die Menschen tendenziell eher Überlebenskünstler sind. Das heißt, du kannst mit Angstnarrativen die Menschen deutlich besser mobilisieren und vor allem, du kannst die darauf einschwören, gewisse Entbehrungen heute hinzunehmen für eine bessere Zukunft übermorgen. Und ich glaube, es gibt einfach kaum Menschen, die glaubhaft beide Seiten bespielen können. Entweder ist man in einem Untergangsszenario permanent unterwegs, ohne eine Lösung aufzuzeigen, oder macht beides einfach unglaubwürdig. Ja.
Ja. Wobei das Angstnarrativ, es ist am Ende, es funktioniert eine kurze Zeit. Es ist am Ende die schlechtere Wahl. Ja, Angst bringt uns dazu, natürlich alle unsere Energien für einen Moment zu mobilisieren, um schneller laufen zu können, jemand anderen zu erschlagen, wie auch immer der Gefahr zu entgehen. Also wir entwickeln Bärenkräfte, sagen wir ja auch so schön, aber das ist nur für den Moment. Und danach fällt plötzlich alles ab. Wir sehen es bei einem 100-Meter-Läufer, der mobilisiert alles, um unter die 10 Sekunden zu kommen. Und danach, da bricht er völlig zusammen und kann nicht mehr. Und das passiert immer dann, wenn wir vor etwas davonlaufen sollen. Dann funktioniert das für eine gewisse Zeit, aber nicht für immer. Die Angstnarrative, das ist der Glaube der Mächtigen, die so und so lange regieren, dass sie über Angst regieren können und über Angst die Menschen dazu bringen können, Großes zu vollbringen. Auf Dauer funktioniert das nicht. Solche Kulturen und auch solche politischen Strömungen und auch solches Tun im Unternehmen wird längerfristig scheitern. Ja, das, was immer funktioniert, ist, die Menschen in ihre Kraft zu bringen und über diese Kraft, die dann einfach vorhanden ist, diese Energie, wo die Menschen auch Lust haben, sie zu mobilisieren, um über diese Energie weitere Fortschritte zu erzielen. Das funktioniert auf Dauer.
Ja, absolut. Das ist so eine Art duale Transformation. Man muss sowohl als auch bespielen. Und je saturierter die Gesellschaft, desto schwieriger ist die Veränderung, weil Angst zu verlieren ist einfach Größes. Und da ist die Frage, spielst du, um nicht zu verlieren, oder spielst du zu gewinnen?
Ja. Also das ist letztlich unsere Hirnarchitektur. Unsere Hirnarchitektur kennt im Grunde nur zwei Wege, weg von und hinzu. Ja.
Genau.
Und unser Fokus geht natürlich zunächst auf das, wovor wir uns schützen müssen. Denn das könnte uns das Leben kosten.
Ja, wie sind diejenigen, die das damit durchgekommen sind? Alle anderen sind ausgestorben, ja?
Nein.
Doch. Evolution sagte, wenn du nicht läufst, gerade eben, wenn da jetzt Geräusche sind, dann ist die Gefahr zu groß, dass du nicht überlebst. Das ist ja im ersten Schritt der Fall gewesen, dass du danach dich umschaust und nicht permanent rennst, bis du dann umkippst. Das ist natürlich richtig.
Das ist der springende Punkt, ja. Also wir retten unser Leben. Wir laufen die 10 Sekunden in unter, die 100 Meter in unter 10 Sekunden. Ja, wir können, um mit dem Leben davonkommen, uns ganz kurzfristig mobilisieren. Doch um langfristig erfolgreich zu sein, hat ein Stamm, eine Menschengeneration, ja, Homo sapiens im Vergleich zum Neandertaler oder zu anderen Frühmenschen, hat immer für Fortschritt plädieren müssen. Ja, und die Menschen, die eher aus der Höhle rausgekommen sind, die eher das Rad erfunden haben, die eher das Feuer benutzt haben, um ein besseres Leben zu haben, diese Menschen haben überlebt und andere eben nicht. Ja, und Feuer ist höchst gefährlich, und ich bin ganz sicher, dass damals so Übervorsichtige gewarnt hat, mein Gott, das Feuer in die Höhle zu bringen, was da alles passieren kann. Ja, aber die Menschen haben eben auch gelernt, mit Feuer zum Beispiel kann ich mich wärmen, mit Feuer kann ich kochen. Ja, und wenn ich gekochtes esse, dann brauche ich nicht mehr so lange fürs Essen, für die Grundnahrungsversorgung, als wenn ich alles rohes Fleisch, rohes Gemüse essen muss. Das heißt, in der Zeit, die ich durch das Feuer gewinne, ja, und dieses Wohlfühlsein, das ich mir auf diese Art und Weise mache, da kann ich schon wieder viel neue andere Dinge reißen. Also wir sind Fortschrittsmenschen. Evolution heißt in sich, ja, dass wir immer weitergehen, den Fortschritt suchen, und nur die Generation, die den Mut hatte, fortschrittlich zu sein und ins Neuland zu gehen, die hat überlebt. Also ja, nur langfristig nur die Menschengemeinschaft, die ins Neuland gegangen sind, weil dort größere Chancen waren als im alten Land, die hat überlebt.
Aber das würde bedeuten, dass Wachstum in uns verankert ist. Das ist unser inneres Narrativ.
Ja, natürlich. Also Neugierde ist unser größter Treiber. Ja, Neugierde ist etwas, was schon die Einzeller können. Ja, die können schon weg von und hinzu. Dieses Hinzu ist ja die Neugierde letztlich. Ja, zu gucken, ob es nicht anderswo mehr zu essen gibt oder ob es da wärmer ist oder angenehmer, so dass ich mich eben entsprechend weiterentwickeln kann. Das ist Evolution. Die Neugierde, der Wissensdurst, das ist in den Menschen verankert.
Fortschritt.
In dem einen mehr, in dem anderen weniger. Ja.
Ja, absolut.
Und das ist eben etwas, was wir auch im Unternehmen lernen müssen, wenn wir zum Beispiel im Unternehmen durch Change-Prozesse gehen. Ja, wir wissen, ein klassischer Change-Prozess, der scheitert zu 70-80%, weil wir die Change-Prozesse noch machen wie im letzten Jahrhundert. Wir sind aber in ganz neuen, anderen Wildwasser-Hypergeschwindigkeitszeiten unterwegs. Das heißt, wir müssen auch Change anders sehen. Heute ist immer Change. Also wir können überhaupt keine Change-Projekte machen. Ein Projekt hat immer Anfang und Ende. Ja, heute ist eine permanente Selbsterneuerung, Changeability, also das als Kernkompetenz immer zu können, sich zu verändern. Das müssen wir heute bringen. Ja, und wenn wir durch so eine Transformation, sage ich mal, gehen, das ist schon etwas Größeres im Unternehmen. Es müssen nicht alle gleichzeitig gehen. Ja, die in den Unternehmen, die sagen immer, das muss dann auf alle ausgerollt werden. Wir müssen auf den Letzten warten, damit der auch endlich noch überzeugt wird. Nein. Ja, wir haben ungefähr, unter den Menschen haben wir ungefähr 10%. Das sind sozusagen diese Vorreiter. Ja, das sind diese Innovatoren. Ich nenne die ja Übermorgengestalter. Das sind unter den Menschen ungefähr 10%. Also in Deutschland schätze ich ein bisschen weniger, weil wir haben die alle in diesen großen Auswanderungswellen, haben wir die alle großteils an die USA verloren oder an andere Länder, wo sich die Menschen erhofften, dass es denen dort besser geht. Und die bleiben, das sind eben die Gesättigten und das sind ein bisschen auch die Ängstlichen und die ein bisschen die Vorsichtigen, die bleiben. Und die anderen gehen in die große, weite Welt. Und wir wissen das ja alles. Das ist ja alles gesunder Menschenverstand, was ich erzähle. Und wenn wir das jetzt im Unternehmen umsetzen, dann weiß ich doch, es müssen nicht alle 100% durch die Transformation, sondern wir beginnen mit der Vorhut. Ja, darum heißt die auch Vorhut. Die geht voran, dass die anderen sich ein bisschen hüten können vor eventuellen Gefahren. Und die sollen mal ins Neuland gehen, weil das sind die mit der meisten Lust auf Fortschritt. Ja, mit der größten Neugier, mit dem größten Antrieb, es irgendwo anders besser zu machen, mit der Abenteuerlust, wie auch immer man das nennen kann. Die sollen mal vorgehen. Und die gehen als Erste in die Transformation. Und die anderen, die können noch ein bisschen bleiben. Die warten, das ist allerdings die Grundvoraussetzung, die Vorhut muss lebend zurückkommen. Und dann erzählt von den Abenteuern und welche Chancen es da alles im Neuland gibt. Und dann gibt's eine frühe Mehrheit, der baut man dann Trittsteine und da gibt's eine späte Mehrheit, der muss man dann eine Brücke bauen. Und manchmal hat man vielleicht auch noch einen Außenposten im alten Land, ja, kann also die Brücke sozusagen, die Brücke zwischen altem und neuen Land noch ein bisschen aufrechterhalten. Also dieses Bild vom über den wilden Fluss. Also wenn ich Vorträge halte, dann mache ich immer den wilden Fluss, über den man geht. Ja, da schickt man ja auch nicht alle gleichzeitig durch den Fluss wie so eine Herde von Gnus. Ja, sondern man macht das ein bisschen cleverer.
Ja, und wie macht man das jetzt, wenn du sagst, die Narrative können auch ein sehr gutes Tool sein für eine Transformation, für ein Change? Wie erzählt man so ein Change-Narrativ in einem Unternehmen? Vor allem, wenn es einem Unternehmen noch gut geht.
Genau. Und dann muss der Change eben beginnen, wenn es dem Unternehmen noch gut wäre. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Weil wenn es dem Unternehmen dann nicht mehr gut geht, wenn wir also von dieser Kurve schon wieder vom Zenit runterrasen, jetzt ist ja gar kein Geld mehr da. Und da sind die meisten Unternehmen. Es sind überhaupt keine Ressourcen da, es ist kein Geld da. Es konzentriert sich jeder aufs nächste Quartal, dass wir das in irgendeiner Form eben rüber retten können. Und keiner hat überhaupt mehr Zeit. Ja, den einzigen Change, den die meisten Unternehmen jetzt überhaupt noch gehen können, ist KI. Ja, alles andere, jeder andere Change, auch der grüne Change, wir hatten das eben ja schon mal angedeutet, der muss zurückstehen, jeder andere Change, weil der einzige, der im Moment jetzt angepackt werden kann, das ist im Grunde genommen KI. So. Und es müssen aber viel andere Dinge passieren, Innovationen passieren. Natürlich spielt da KI eine Rolle. Ja, aber KI soll nicht die Effizienz ein bisschen erhöhen, weil ein ineffizientes Unternehmen wird durch den Einsatz von KI nicht effizienter, ja, sondern KI verstärkt das Gute und das Negative. KI verstärkt im Grunde genommen die Ineffizienz. KI sollte genutzt werden, um zum Beispiel grüne, aber auch andere Innovationen in die Welt zu bringen, ja, um das Neue in die Welt zu bringen. Dafür ist die KI gut, nicht um Bestehendes, schlechtes Bestehendes zu scheinoptimieren. Aber das sind also ganz viele, ganz große Baustellen.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Anna, aber vielleicht nur kurz zum Einstieg deine Botschaft, dass die Unternehmen sich dann verändern sollen, wenn sie noch sehr viele Ressourcen haben, um so eine Transformation aus eigener Kraft zu gestalten. Jetzt sind Menschen aber so, dass sie in diesem präventiven Modus der Veränderung gar nicht so einfach zu mobilisieren sind. Deswegen sagt der Sense of Urgency in einem erfolgreichen Unternehmen, wo Erfolg vielleicht das größte Hindernis für den Erfolg der Zukunft darstellt. Wie mobilisierst du die Menschen?
Ja, ja. Also ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass ein bestehender Erfolg alle ausbremst, da zu bleiben, wo sie jetzt sind. Das ist ein bestimmter Menschentyp, aber das sind nicht alle. Es gibt eben diese Vorhut, diese 10%, diese Übermorgengestalter, wie ich die nenne, die sieht da noch am Horizont, es könnte ja, es ist gut, aber es könnte noch besser sein. In welcher Hinsicht auch besser jetzt ist, ja. Besser in Sachen Mobilität, in Sachen Grün, in Sachen was auch immer. Es könnte sogar noch besser sein. Und dieses noch besser ist der Antrieb. Ja, und es gibt genügend im Unternehmen, die sagen, die sind doch nur froh, wenn endlich auf etwas, ja, Bestehendes, aber inzwischen veraltet, etwas Besseres, Neues kommt. Es stimmt nicht die mehr, dass die Menschen bei dem, was sie haben, bleiben. Sehr viele Menschen wollen es ein bisschen besser haben oder sehr viel besser haben als in der Vergangenheit.
Ja, aber das ist, ich kann einfach nur aus eigener Beratungserfahrung sagen, über sehr viele Unternehmen, dass eine Veränderung ist häufig eine Funktion der Notwendigkeit ist und nicht eine Funktion der Einsicht. Weil da muss der Schmerz von heute größer sein als potenzieller Schmerz von morgen. Ja, oder das unbekannte Glück ist manchmal schlechter als das bekannte Unglück, ja.
Ja, ja. So, und jetzt kommt es drauf an, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt, und jetzt kommt es drauf an, wie ich die Veränderung verkaufe.
Ja.
Und das ist aus meiner Sicht.
Wie macht man das?
Genau. Und das ist aus meiner Sicht, ist das der Knackpunkt. Ja, wenn ein Management zum Beispiel, ja, wir sind jetzt in einem größeren Unternehmen, da habe ich einen Vorstand, da habe ich einen CEO wahrscheinlich, und der verkündet jetzt seine neue Managementstrategie, die ist in irgendwelchen geheimnisvollen Strategie-Meeting, man blieb unter sich, ja, nur also die Top of the Top, die waren überhaupt eingeladen, das Fußvolk hatte da gar nichts zu suchen, und jetzt hat er seine Strategie entwickelt und die wird jetzt in einem Town Hall Mitarbeiter Jahresevent oder vorgestellt. So, wie läuft so eine Vorstellung ab? Also ich bin Redner, ich habe sehr oft, wenn ich dann bei so einem Event bin, habe ich die Chance, am Anfang einer Veranstaltung eben den Vortrag eines solchen Impuls. CEOs zu hören, der eben zum Beispiel die neue Geschäftsstrategie vorstellt. Also, was macht er? Er stellt sich hinter die Bühne. Also die Bühne hinter das Rednerpult. Ja, das Rednerpult ist schon mal wie eine Rüstung. Ja, er verbaut sich sozusagen die Nähe zu seinem Publikum. Körpersprache ist gar nicht zu erkennen. Ja, Gesicht ist steinern, so ein bisschen so Pokerface. Ja, so macht man das eben im Management, vor allen Dingen, wenn man so ein ganz großes Tier eben ist. Und dann werden an die Wand Slides geworfen. Ja, voll mit Zahlen, mit Daten, Fakten, die ab der dritten Reihe sowieso niemand mehr lesen kann. Ja, ich bin immer baff, wenn ich sowas sehe, weil eine gute Präsentation, da reden wir seit 20, 30 Jahren darüber, wie eine gute Präsentation ist, dass ich als erstes gucken muss, dass der Letzte in der hintersten Reihe, dass der das noch lesen kann, was vorne auf meinen Folien steht. Nein, viele Top-Manager, die übertragen ihre Excel-Sheets auf die Folie. Na so, also, dann sag ich natürlich als Zuschauer, was soll das? Zahlen, Daten, Fakten gehen hier rein, gehen da wieder raus. Ich kann nichts lesen, ich kann nichts verstehen. Es macht mich nicht an. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn es uns nicht anmacht, dann gehen wir nicht für die Zukunft. Wir müssen einen Sinn und Zweck erkennen, weshalb es das wert ist, sich zu bemühen, ja, an die Grenzen seiner Möglichkeit zu gehen und diesen Sinn und Zweck des Vorhabens, des Unternehmensvorhabens zu erkennen, zu erspüren und zu seinem Anliegen machen zu können. Menschen gehen nicht für Zahlen, die gehen für Anliegen in die große weite Welt und strengen sich richtig an für ein Anliegen, das ihnen eine bessere Zukunft verspricht. Was der CEO aber letztlich mit seiner Strategie verkauft, sind die Finanzzahlen fürs nächste Jahr, für die nächsten 4 Quartale, wie man Marktführer werden kann. Das ist nichts, was die Mitarbeiter fasziniert und interessiert. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn so schlecht verkauft, wenn dann die Story auch nicht gekauft wird und wenn die Mitarbeiter nur noch Dienst nach Vorschrift machen.
Hast du eine schöne Change-Story, die du erlebt hast oder die du vielleicht irgendwo gelesen hast, wo du sagst, wow, das ist ein Vorbild für so eine Transformation?
Ja, also es gibt natürlich sehr, sehr viele solcher Geschichten, wie wir auch eben sehr viele Marketing-Stories schon mal kurz angerissen haben. Eine der schönsten und der plausibelsten und auch sehr einfach zu erklären, denn darum geht's ja, es muss einfach sein. Es muss eine einfache Sprache sein. Ja, wenn ich mich als Management mit einer komplizierten, mit diesem Buzzword-Geschwurbel, mit diesem Insider-Englisch, wenn ich mich an meine Mitarbeiter wende, die verstehen ja schon gar nicht, was ich von denen will. Ja, denen sage ich doch die ganze Zeit, ihr seid Nieten und ihr seid nichts, ihr versteht nicht mal meine elitäre Sprache. Ja, also an solchen Dingen scheitert es ja oft. Und meine Geschichte ist IBM. IBM ist ja mehrfach durch diese Zenite und dann haben die immer wieder diese S-Kurven in Angriff genommen, haben im Vergleich zu vielen anderen sehr, sehr lange überlebt und eines Tages, ist schon ein bisschen länger her, war es mal wieder schwierig bei IBM und es kam Lou Gerstner und als neuer CEO. Und der war nicht vom Fach, der war nicht aus der Branche. Und die ursprüngliche Idee war gewesen, IBM zu zerschlagen, zu kleinen sozusagen Beibruten zu machen. Und Lou Gerstner sagt, bevor ich hier mich einschließe mit irgendwelchen Beratern, hochstrategischen Leuten, ich mache Management by walking and listening around. Und das ist der große Unterschied. Nicht walking and talking, sondern listening around. Ich sag mal gar nichts und höre mir an, ich mache eine Reise durch die Welt von IBM und höre mir an, was die Kunden, was die Mitarbeitenden sagen. Und er hörte immer so Geschichten wie, IBM ist ein Dinosaurier, IBM ist ein uralter, unbeweglicher Elefant. Und er kam nach Hause und er sagt, ja, wir sind ein Elefant. Und ja, in der Größe und in der Weisheit eines Elefanten, da liegt unsere Kraft. Wir müssen nur agiler werden und wir werden zu einem tanzenden Elefanten.
Tolles Buch übrigens. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Ja. Und mehr braucht es nicht. Ja, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte nur höre oder wenn ich sie selber erzähle. Es braucht nur dieses eine Wort, ja, und das ist so wichtig. Ein Wort kann ein ganzes Narrativ in sich tragen. Und der tanzende Elefant, das ist doch was Wunderbares. Und bei einem tanzenden Elefant will jeder so ein bisschen dabei sein. Jeder will seins dazu tun, dass der Elefant ins Tanzen kommt. Und diese einfache Geschichte, die zeigt den Unterschied zwischen einer klassischen Zahlen-Daten-Faktenlastigen, selbstfokussierten Präsentation und einem Narrativ, das ich dem Unternehmen schenke, um es in die Zukunft zu führen.
Und die aktuellen Entwicklungen bei diesen Purpose-Geschichten, das ist ja so ein bisschen schon vielleicht ein nur Marketing-Gag und sehr wenig inhaltliche Aufladung, die institutionell verankert sind. Hast du diesen Trend auch beobachten können?
Ja, leider. Und das ist genau, schön, dass du das sagst auch, weil das geht genau in die gleiche Richtung. Ja, früher hatten wir diese Leitbilder, Visionen, wie man die auch immer genannt hat.
Visions,
wie was auch immer. Und diese ich nicht sag, bleib mal beim Leitbild, um eben auch diesen deutschen Begriff hier zu haben. Und Bild, ja, Bild, Leitbild, der Nordstern sozusagen, der war in den klassischen Unternehmen und ist es immer noch selbst fokussiert. Das heißt, wir wollen Marktführer sein. Wir wollen unseren Gewinn um 25% steigern. Es ist immer selbstzentriert. Es ist nichts, woran die Mitarbeiter sozusagen erkennen, weshalb lohnt es sich dafür, sich ins Zeug zu legen, dass irgendwelche Einzelnen, die schon reich sind, noch ein bisschen reicher werden. So denken die Menschen. So, und dieser Purpose war ursprünglich ja was ganz anderes. Ja, dieser Purpose, also ganz massiv auch in die Welt gebracht durch Simon Sinek mit seinem Why. Ja, der Purpose ist das wahre Warum eines Unternehmens, sein Daseinszweck. Ja, und bereits in den 90er Jahren Ellington, glaube ich, du bist sehr gut darin, vielleicht sagst du mir gerade den Namen, der hat damals diesen Triple Purpose schon entwickelt, das war in den 90er Jahren. Ja, natürlich muss ein Unternehmen profitabel sein, um in die Zukunft zu gehen, um auch das Gute, was es in die Welt bringen will, zu finanzieren. Ja, also Profit ist die Grundvoraussetzung, aber dann braucht es eben auch People, Menschen, die bereit sind, alles einzubringen, um diese Sache dann groß zu machen. Und es braucht Planet. Ja, also wir dürfen, indem wir Profit machen, unseren Planeten nicht zerstören. Ja, und das passiert eben leider, ist passiert und passiert nach wie vor in sehr vielen großen Unternehmen, die externalisieren, ja, das heißt, die Kosten für die Zerstörung des Planeten oder die Kosten, die entstehen, auf dem Rücken anderer Menschen Profit zu machen, also billige Arbeitskräfte, früher Sklaverei, heute Bangladesch jetzt zum Beispiel oder Afrika, auf dem Rücken anderer Menschen jetzt ihren Profit zu stärken. Und jetzt nennen sie das Ganze Profit, aber die Denke bleibt die gleiche. Und dann ist der Profit fake. Das ist ein Fake Profit, ja. Der Purpose dient eben letztlich immer noch dazu, selber groß zu werden, Profite zu maximalisieren auf den Kosten von People und Planet. Und dann ist der Purpose, dann ist es ein schönes Wort, aber es ist eben nicht der richtige Name dafür.
Ja, kann ich wir haben auch, unser Slogan ist Profit follows value. Schaffe den Mehrwert und das von außen nach innen denken, das hilft extrem stark. Und wenn du das lebst, dann wirst du auch gut verdienen. Das ist eigentlich der Grundgedanke des Kapitalismus, dass du die Probleme der anderen löst und dadurch belohnt wirst. Und wenn du das besser machst als die anderen, wirst du besonders stark belohnt. Das ist ja eigentlich sehr ethisch. Ja,
absolut, absolut. Und auf die Dauer, also kurzfristig, wenn wir in der Quartalsdenke verhaftet bleiben, dann erkennen wir das nicht. Das ist sozusagen wieder dieser Kurzstreckenlauf. Quartalsergebnisse, das ist das Erste, was ich in klassischen Unternehmen streichen würde, weil das die Unternehmen eben daran hindert, in die Zukunft zu kommen, Innovationen zu entwickeln und so weiter und so fort. Und bei dem langfristigen und bei all dem, was New School Unternehmen machen, das sind eben nicht nur die Startups, ja, sondern das sind junge Unternehmen. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber die deine Denke zum Beispiel, die eure Denke zum Beispiel haben, ja, die nicht nur maximal raffen wollen, sondern die Mehrwerte schaffen wollen. Und der Profit, der kommt dann am Ende wie von selbst.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich bin ja von Sprenger sehr stark geprägt und der hat dieses Gedankengut vor, ich würde sagen, vor 30 Jahren schon gepredigt oder sagte ja sein Buch Mythos Motivation ist das meistverkaufte Wirtschaftsbuch der Nachkriegsgeschichte und der am wenigsten umgesetzte, ja. Das ist ja das Traurige. Du hast noch eine sehr interessante Form des Response erwähnt. Man ist ja gewohnt, dass in einem Unternehmen man sich totstellt oder in Angriff geht oder vielleicht so klassisch flieht. Du hast ja noch die vierte Form mit aufgegriffen, von Response. Kannst du das vielleicht erläutern? Das ist auch sehr spannend und glaube, für die reflektierten Menschen wichtig zu kennen.
Ja. Das ist vor allen Dingen auch interessant, dass dieses von, dass das kaum, also jeder kennt Fight, Flight, Freeze, ja. Also das, die drei Fs und das Vorn ist ja das vierte F. Vorn ist ist das Reh zum Beispiel. Ja, also wo kommt der Begriff her? Das Reh. Also diese Unterwürfigkeit, diese geduckte Haltung eines Rehs. Ja, und wir können ein Unternehmen eben verlassen. Fight, ja, wir können übermorgen Gestalter das neue mächtig in Angriff nehmen. Fight. Freeze ist sozusagen, ja, wir machen unser Dienst nach Vorschrift. Und diese Form, diese Unterwürfigkeitsreaktion, das ist die wirklich gefährliche. Ja, und das passiert immer dann, wenn wir zum Beispiel Machtkonstellationen haben. Ja, und die Machtkonstellation, die haben wir praktisch in jedem klassischen Unternehmen. Und dann fragt man mich immer, woran machst du das fest? Ich sage, habt ihr ein Organigramm? Alle nicken. Ja, wie sieht das Organigramm aus? Ja, oben thront einsam ganz oben, darunter in Kästchen eingesperrt die brave Gefolgsmannschaft. Mitarbeiter kommen nicht vor. Kunden, also auf die man sein ganzes Unternehmen ja ausrichtet, die kommen schon gleich gar nicht vor. Aber auch die Mitarbeiter, sozusagen die unteren Level, wie dann die Top-Führungskräfte so gerne sagen, das Fußvolk, um nicht zu sagen das Fußvolk, das Kanonenfutter, ja, hatte man früher wieder, die kommen eben gar nicht vor. Eine Selbstverherrlichungsorgie der Top-Führungskräfte, das sind Organigramme. Ja, und dann sagt man mir, ist ja nur ein Wort. Und ich sage, ein Wort ist ja nur ein Bild. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja. Und was wir in solchen Organisationen eben ständig haben, ist diese Fawn-Response, also diese Unterwürfigkeit. Letztens sagte mir jemand, unser Vorstand hat einen Knabenchor um sich geschart. Ist das gleiche Bild. Ja, das heißt, das sind Menschen, die sagen zu allem Ja und Amen. Amen. Ja, wir erleben es, du hast die USA angesprochen, wir erleben es quasi täglich in den 20 Uhr Nachrichten, wenn man ARD guckt, oder in anderen Programmen, erleben wir das tatsächlich, was passiert, wenn Menschen um eine mächtige Person herum kuschen und nicht ihre eigene Meinung haben, sondern sich voll auf dessen Wohlbesonnenheit verlassen, um irgendwelche Vorteile zu erlangen. Und in Unternehmen habe ich das ganz stark. Ja, und der weise Führer, der weise Unternehmenslenker, der weiß eben, ich muss nicht nur reden, ich muss vor allen Dingen zuhören. Und der hat eine weise Beraterschaft um sich geschart. Und die Übermorgengestalter spielen eine entscheidende Rolle dabei. Ja, ich vergleiche die ja auch mit dem Hofnarren. Und der Hofnarren, der hatte früher am Hof eines weisen Fürsten immer eine sehr wichtige Funktion. Ja, der hat immer so ein bisschen, ja, bunt. Das gehört also zu diesem Wesenszug des Übermorgengestalters auch ein bisschen. Das ist so ein bisschen so eine bunte Socke. In Österreich sagt da jemand, der das Käppi falsch herum auf hat. Also diese Art Mensch. Und der kann eben Klartext reden. Ja, und er macht es auf eine annehmbare Art und Weise. Aber es gelingt ihm, Klartext zu reden. Und die besten Hofnarren, das waren früher Berater, ja, das waren die Weisen letztlich des Hofes, das waren die Berater des Königs, die eben
Isolationsblase durchbrochen haben.
Ja, und eben sagen durften, was die haben gesagt, des Kaisers neue Kleider, die haben gesagt, der hat doch gar nichts an, ja, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Und die brauchen wir alle in unserem Umfeld. Aber in so einem machthierarchischen System habe ich ganz massiv eben dieses Unterwürfigsein. Und wenn man ein Unternehmen besucht, es gibt Unternehmen, man kommt zur Tür herein und man spürt es sofort. Man spürt das. Wir haben Antennen dafür, wenn es jemanden im Unternehmen gibt, der selbstherrlich ist und der diese Unterdrückungs-, Unterwürfigkeitsmerkmale eben benötigt, so wird er im gesamten Unternehmen behandelt. Und so kommt es im gesamten Unternehmen auch an. Ja, früher hat das vielleicht noch geklappt, aber die Dinge sind heutzutage so komplex. Eine Person allein kann nie, und selbst wenn es der weiseste Vorstand ist, er kann nie die beste Entscheidung fürs Unternehmen treffen. Viele Menschen wissen immer mehr als einer allein. Und das ist die neue Welt. Und nur in Organisationen, die so denken, ja, die auf, wie wir sagen das ja alles so schön, die auf Augenhöhe sind, ja, die mit den Mitarbeitern, ja, die verstehen, dass vielleicht der Praktikant, der frisch im Unternehmen ist, dass der vielleicht die entscheidende Idee mitbringt, die jemand aus dem eigenen Unternehmen, der 30 Jahre immer das Gleiche gemacht hat, auf die so jemand nie kommen würde, dass es sowas gibt. Aber der Praktikant war anderswo und bringt vielleicht die neue Idee rein. Und die jungen Menschen sollten in den Boardroom gehen, um das neue Junge, frische Junge, Fortschrittliche auch in die Unternehmen zu tragen. Und in einem klassischen System, da habe ich bloß die Top, was weiß ich, 10 wichtigsten Menschen, die Entscheidungen treffen. Und die können keine guten Entscheidungen treffen, weil denen oft schon allein die Sachkenntnis fehlt. Ja. Also ich war selber, wenn ich das sagen darf, ich war selber eben, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte, ich war in der Geschäftsleitung eines großen Konzerns. Und ja, wer traf da die Entscheidung, wenn ich Marketingentscheidungen zu treffen hatte? Ich war CMO, also damals sagte man Marketingdirektorin, heute CMO. Und beispielsweise die Kollegin vom Einkauf oder aus der Rechtsabteilung, die hat doch keine Ahnung von Marketing. Solche Leute haben die Top-Entscheidungen des Unternehmens getroffen, die gar keine Ahnung haben, aber eine Stellung im Unternehmen haben und aufgrund dieser Stellung und nicht aufgrund der Kompetenz jetzt hier Entscheidungen treffen. Das passiert in klassischen Unternehmen und wir wundern uns, dass nichts vorangeht.
Ja, in einigen Unternehmen schon, aber die anderen verlieren den Anschluss. Ich würde gerne nochmal kurz, wir haben das ja schon davor angesprochen, weil mich das auch in deinem Buch bewegt hat, dieses Thema das Albtraum-Narrativ oder Aufbruchs-Narrativ. Und du hast ja sehr, sehr viel zu Recht sehr viel Platz der grünen Transformation in deinem Buch gewidmet. Ich würde gerne deine Meinung hören, ob wir bei diesem Thema in einem Albtraum-Narrativ eher sind oder eben Aufbruch-Narrativ.
Okay, also meine ehrliche Meinung, wir stehen an der Abbruchkante. Ja, an der Abbruchkante, das heißt, wir sind kurz vor dem Abstürzen, wir können uns aber retten. Und was uns retten wird, ist nur ein Fortschrittsdenken, ja, zu wissen, in der Zukunft werden unglaublich viele oder können zumindest unglaublich viele Innovationen passieren, die uns retten. Und wenn wir uns die Startups angucken, 40% aller Startups, die arbeiten im grünen Bereich. Und die entwickeln, also ich gucke mir das immer an, jeden Tag gibt es unglaubliche Erfindungen, die uns retten könnten, wo wir jetzt rein investieren müssen in solche Unternehmen, dass es die wirklich auf die großen Wirtschaftsbühnen eben auch schaffen können. Die Chancen sind da und die sind größer als jemals zuvor, wenn wir sie denn nutzen. Ja, und wir werden KI dafür brauchen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Wir werden KI dafür brauchen, von dieser Abbruchkante sozusagen in eine bessere, reiche, grüne, im wahrsten Sinne des Wortes, grüne Landschaft zurückzugehen. In eine Landschaft, in der es friedlich ist vor allen Dingen. Ja, weil mit Angst und Druck und Schrecken und Krieg können wir die Zukunft nicht erreichen. Das heißt, wir müssen zu einer kollaborativen, friedlichen Weltgemeinschaft werden, nicht im Kampf um Ressourcen, sondern im gemeinsamen, intelligenten, angereicherten Wissen und in den Ressourcen, in denen wir baden könnten, mithilfe von KI, da können wir uns eine super tolle Zukunft gestalten.
Ich drücke uns wirklich die Daumen, weil ich das Gefühl habe, dass wir in einem Albtraum-Narrativ gefangen sind und diese Verzichtsdiskussionen anstelle Fortschrittsdiskussionen, die tun uns allen nicht gut. Ja.
Und an der Stelle, also zum Storytelling, zu den Narrativen, da gehört ja auch die Heldenreise. Ja, es ist sozusagen unser Menschheitsnarrativ. Wir als Menschheit befinden uns auf einer großen Heldenreise als Menschheit. Ja, und bei jeder Heldenreise gibt es Auf und Abs. Ja, es gibt Momente, in denen wir gar nicht glauben, dass es noch weitergehen kann. Es gibt unglaublich mächtige Gegenspieler, die uns bekämpfen und die uns jede Hoffnung nehmen, dass es eine bessere Welt dann geben kann. Und ja, manche Heldenreisen scheitern und sehr viele Heldenreisen sind aber auch siegreich. Ja, und die schönsten Heldenreisen, die haben ein Happy End.
Ja, nicht immer, aber meistens schon. Ja, auf jeden Fall für eine bessere Welt. Du hast ja auch mehrere archetypische Handlungsverläufe oder Archetypen des Storytelling, David gegen Goliath oder Aschenputtel. Was ist dein Lieblingserzählungsmuster?
Phönix aus der Asche.
Phönix aus der Asche. Das passt zu Deutschland aktuell, hat man das Gefühl, ja?
Nein, das passt nicht. Passt nicht zu Deutschland. Im Moment, im Moment verfolgen wir das Icarus-Narrativ.
Ja, sind wir jetzt schon im Absturz oder im Aufstieg?
Wir verbrennen uns jetzt gerade, wir sind der Sonne sehr nahe gekommen. Wir verbrennen uns jetzt gerade die Flügel. Und wenn das Wachs dann schmilzt, dann werden wir wie der Icarus ins Meer stürzen. Ja, und an der Stelle.
Und dann kommt Phönix aus dem Meer.
Genau. Und wir sollten besser wie Phönix aus der Asche werden. Ja, das heißt, wir müssen durch dieses Tal hindurch, durch diese Transition hindurch. Und eine Transition ist manchmal eben auch schmerzhaft, weil wir Neues lernen müssen. Das kennen wir auch vom Sport. Ja, wenn wir Tennis, wenn wir neuen Schlag, wir können am Anfang, klappt das nicht so recht. Ja, und wir müssen dadurch und wir müssen üben und wir müssen den Willen haben, dass es mit dem neuen Schlag besser geht und irgendwann werden wir die großen Matches gewinnen. Und das ist der Phönix aus der Asche.
Sehr schön, Anne. Anne, vielleicht hast du ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat?
Ja, jedes Jahr ein neues.
Wow, das ist ja schon 30 Bücher, die dich wirklich weitergebracht haben. Ich brauche nur eins, der letzten Jahrzehnte.
Welches ist deins?
Der Selbstentwickler von Jens Korsen.
Ach, ja, den kenne ich auch.
Das ist ein Buch, das mein Leben verändert hat.
Ja.
Deswegen stelle ich auch die Frage, weil mich das interessiert.
Ja. Aber er vertritt der Selbstentwickler. Er vertritt eben auch das Narrativ, dass wir uns ein großes Stück weit, jeder hat eine Basis, bringt ein Päckchen mit sozusagen, hat aber ganz viel die Chance, sich selbst weiterzuentwickeln und das auch selbst fokussiert. In Angriff.
Ich bin da. Ich wollte, mein Narrativ ist, das kann man ja auch irgendwie eindampfen auf zum Beispiel CEO des eigenen Lebens.
Ja. CEO des eigenen Lebens, ja.
Ja, das ist also auch ein schönes Narrativ.
Ja. Das ist ein sehr schönes Narrativ und ein mächtiges, ein großes, starkes Narrativ.
Oder von Reinhard K. Sprenger, Entscheidung liegt bei mir.
Ja, okay, es geht in die gleiche Richtung.
Ja, sehr. Aber Confirmation Bias funktioniert auch hier. Ja, das heißt, man sucht das, was einen wieder erfüllt und womit man sehr stark resoniert. Und das sind so die Themen, die einen sehr mich bewegen. Und ich freue mich auch, durch Tal der Tränen damit zu gehen, weil man weiß, hinter jedem Tal ist irgendwann ein Berg, sonst wäre es kein Tal, ja.
Genau. Also ich empfehle auch, du hast zwei empfohlen. Ich empfehle auch zwei. Es sind relativ neue Bücher. Das eine Buch heißt ganz im Sinne des Storytelling, der erzählende Affe. Also das sind sozusagen wir. Da wird anhand der 12 Stationen einer Heldenreise wird sozusagen die Reise der Menschheit durch die Zeit ein bisschen aufgemacht mit all den Höhen und Tiefen und Versuchungen und Hindernissen und Gegenspielern. Und man kommt in diesem Buch eben auch zu einem Happy End. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr erzählerisch und gibt sicherlich auch noch eine Menge Impulse und eine Menge Ideen rein, wie man das in Angriff nehmen kann. Der erzählende Affe. Und das zweite Buch heißt KI 41. Ja, weil auch bei der KI erzählen wir uns ja die schlimmsten Gruselgeschichten. Ja, auch bei der KI glauben viele Menschen an das völlige Wegdriften, dass wir als Menschheit eben wegen der KI auch gar nicht überleben könnten. Und dieses Buch ist insofern sehr interessant. Da gibt es einen KI-Experten, der bei Google und so weiter gearbeitet hat, aus Fernost. Also frag mich nicht nach den Namen, ich könnte die wahrscheinlich nicht mal ordentlich auf.
Ja, du hast das ja ausführlich in deinem Buch vorgestellt. Und ich fand das auch spannend.
Und ich habe das im Buch vorgestellt. Und der hat eben erkannt, wir brauchen als erstes die Geschichte. Nur wenn wir die Geschichte von der Zukunft, von der besseren Zukunft haben, können wir uns aufmachen und in diese Zukunft gehen. Und er erzählt eben, er hat sich einen Sci-Fi-Autoren, auch aus Asien, hat er sich dazu geholt. Und der erzählt die Geschichte, wie also eine KI, die voraussichtlich 2041 Realität sein kann, wie die sich ins Leben integriert. Ja, und nicht alle Geschichten gehen gut aus, aber die meisten tun es. Und wir sehen anhand der Geschichten, wie wenig Angst wir uns dann tatsächlich vor den Möglichkeiten einer KI machen, wenn wir es selbst gestalten und steuern in die Hand nehmen. Wenn wir es nicht tun, dann werden womöglich böse Mächte ihren eigenen Nutzen darin sehen und werden Dinge tun, die vielen auf der Welt nicht gut tun werden, aus Ego-Gründen, aus egoistischen Interessen, aus einem Eigennutz heraus. Wenn jeder Einzelne von uns aber zum Mitgestalter wird und seins dazu tut, dass die positiven Narrative in die Welt kommen, dann ist etwas wirklich Großes zu schaffen.
Ich habe ehrlich gesagt bei KI nicht die Angst, dass KI uns vernichtet. Ich stelle mir nur die Frage, die Daseinsberechtigung des Menschen, wenn humanoide Robotik in 10 Jahren auf KI trifft und so ziemlich alles machen kann, wo wir dann unser Wozu in diesem Leben finden. Ja, das ist das, was mich mehr bewegt, als jetzt nur düstere, dystopische Szenarien des Terminators. Ja. Mhm.
Ja gut, also die Menschheit hat eigentlich immer schon düstere Szenarien entwickelt, wenn sich eine neue Technologie manifestierte.
Und aber das ist das erste Mal, dass eine neue Technologie die kognitiven Berufe angreift und sich selbst weiterentwickelt. Das gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit.
Genau, aber irgendwann ist auch das Rad neu erfunden worden und das gab es nie zuvor in der Menschheit. Ja, irgendwann ist die industrielle Revolution gekommen, die gab es nie zuvor in der Menschheit. Es ist der Buchdruck gekommen, ja, der gilt ja als Jahrtausend-Innovation sozusagen. Ja, damals konnte noch kein Mensch lesen und es gab ganz viele, die natürlich darin Teufelszeug sahen. Ja, und irgendwo hat jede Technologie natürlich auch sein Böses. Ja, und auch der Buchdruck hatte sein Böses, weil es konnte ein ganz schlimmes Buch gedruckt werden, heißt Hexenhammer, und der hat die Hexenverfolgung ausgelöst. Auch das ja ist durch die durch den Buchdruck entstanden, aber vor allen Dingen ist das Wissen, das Kognitive, ja, also vor allen Dingen das Kognitive, das breite Bevölkerungsgeschichten kognitiv zum Erfolg der Menschheit beitragen konnte, das ist überhaupt erst durch den Buchdruck in die Welt gekommen. Ja, also man kann nicht
zuversichtlich. Wir bleiben zuversichtlich.
Ja, man kann nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft schließen, aber im Nachgang, in der Draufschau, hat jede Technologie sowohl Böses gebracht, aber die Menschheit hat immer noch am Ende der Heldenreise das Gute darin gefunden und etwas Besseres aus dem Leben und aus der Umwelt, aus dem Dasein gemacht.
Finde ich eine wichtige Botschaft. Anne, hast du auch einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest?
Nein. Mir fällt keiner ein.
Kein Thema.
Nein. Also ich habe, wie gesagt, das große Glück gehabt. Ich habe diese positiven Narrative mitbekommen und ein Stück weit, wie gesagt, genetisches Material und ein Stück weit der Moment meiner Geburt. Und mein Vater, ja, der sehr prägend war in meinem Leben, der hat mal diesen Satz gesagt: Ich bin wie ein, ja, jetzt weiß ich, wie ein Stehaufmännchen, ja, wie ein Stehauffrauchen würde, müsste man ja eigentlich sagen. Ich falle immer wieder auf meine Füße. Ja, und das ist so eine Zuversicht. Ja, immer wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich bloß an diesen Glaubenssatz, den mein Vater mir geschenkt hat, zu denken. Und ich weiß, ich rappel mich auf und es wird danach noch ein bisschen besser sein als davor. Also ich habe viele gute Geschenke mitbekommen, viel gutes Ausgangsmaterial, aber ich habe eben auch, ja, negative Geschichten erlebt in meinem Leben und habe im Nachgang das Beste daraus gemacht. Und ich denke, in diesem Sinne kann jeder ein Stück weit sein Schicksal, sein vermeintliches Schicksal eben verbessern. Ja?
Da kennst du mein Narrativ.
Wie heißt es?
CEO des eigenen Lebens.
Ja. CEO des eigenen Lebens, gut.
Ja, das passt. Und die abschließende Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Mein Sinn des Lebens, ich kann nur von meinem Sinn des Lebens sprechen.
Ich will ja auch nur von deinem Wissen.
Von meinem Sinn des Lebens.
Ist ja genau. Schwierig genug, ja. Zu beantworten.
Mein Sinn des Lebens, doch, das kann ich genau sagen. Mein Sinn des Lebens ist ein ewiges Suchen, um zu finden. Ja, und wenn ich gefunden habe, suche ich etwas Neues. Ja, ich bin seit 25 Jahren selbstständig, ich habe 20 Bücher geschrieben. Also auch das ist eine Findungsreise sozusagen zu immer wieder neuen anderen Aspekten, die natürlich ein Stück weit auch mein Leben besser gemacht haben, die aber auch gebend, ja, also am Schluss suchen, um zu finden und zu geben, um anderen Menschen die Möglichkeit geben, zu geben, zu wachsen, stärker an sich zu glauben, etwas Besseres aus dem Leben, aus dem Planeten, aus welchen Umständen auch immer zu machen. Also dieses Gebende, manche würden sagen Helfersyndrom, dieses Gebende spielt bei mir auch eine entscheidende Rolle. Aber dafür muss man erstmal ganz viel angesammelt haben, um dann ganz viel geben zu können.
Anne, ich danke dir. Das ist eine schöne Botschaft an die gesamte Menschheit, dass man ein mehr geben sollte und dann wird da schon alles gut ausgehen. Ich danke dir herzlich für ein schönes Gespräch und wünsche dir einen schönen Nachmittag.
Ich danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.